Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Liebe Gemeinde, ja, wir sind in der Predigtreihe, Regina schon gesagt, beispielsweise Josef, gibt ja mehrere. Wir sind heute beim Josef aus dem Alten Testament und darüber würde ich gerne mit euch nachdenken. Ich steige mal so ein, meine Frau hat ja auch einen Beruf und die ist sogenannte Schauwerbegestalterin, einfacher gesagt, sie ist Dekorateurin. Und auf ihrer Arbeit ist sie für den Einkauf der Dekorationsartikel zuständig. Und scheinbar gehören zu den Dekorationsartikeln auch Postkarten. Und zwar nicht irgendwelche Postkarten, sondern die neuesten, die coolsten, die trendigsten, die angesagtesten Postkarten. Und manchmal habe ich den Eindruck, der beste Kunde dieser Postkarten ist meine Frau selber. Denn die besten Postkarten, die hängen dann immer bei uns zu Hause. Und seit neuestem hängt folgende Postkarte an unserer Küchenpinnwand. Ja, einige überlegen noch. Ich esse Schokolade nur an Tagen, die mit G enden. Und mittwochs. Ja. Also immer. Ich finde den Spruch so gut, ja, weil ich persönlich, ich liebe Schokolade. Ich stehe auf Schokolade, ob ihr es glaubt oder nicht. Wenn Schokolade im Haus ist, dann esse ich die auch. Und auch bei dieser Predigtvorbereitung, vielleicht lag es auch daran, dass es so spontan gemacht werden muss, habe ich eine halbe Tafel Schokolade verschlungen. Und meine Lieblingsschokolade ist tatsächlich Milka. Ich habe mal eine hier mitgebracht. Und für mich geht auch nichts über Vollmilch. Hammer. Ja, ihr kennt sicherlich diesen Spruch von Milka. Den gab es bis zum Jahr 2011, 38 Jahre lang. Milka, die seit es Schokolade gibt, ja, ich kann das auch noch singen. Milka, die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt. Bedient euch. Und damit sind wir schon fast beim Thema. Das Thema ist nicht Schokolade, sondern Versuchung. Versuchung. Eine Schokolade, eine Tafel Schokolade im Kühlschrank im Sommer ist für mich eine Versuchung. Und eine halbe Tafel Schokolade erst recht, weil man macht ja keine halben Sachen, sondern man isst sie ganz auf. Und heute Morgen geht es ja noch nicht mal so sehr um Versuchung an sich, sondern um den Umgang mit Versuchung. Und dazu lesen wir aus den Erlebnissen von Josef, einer biblischen Figur, einer historischen Figur, die vor über oder ungefähr 3700 bis 3900 Jahren gelebt hat. Und von ihm wird ein Erlebnis berichtet, wo Josef enorm versucht worden ist. Bist du schon mal versucht worden? Ist ja so ein spannendes Wort, so Versuchung. Was bedeutet das überhaupt? Wo kommt das her? Ich habe mal nachgeguckt. Bei Wortbedeutung Info sollte jetzt eigentlich klicken, klappt aber nicht. Warum nicht? Batterie alle? Nee, war jetzt nicht ich. Nee, können wir mal auf die zweite Folie gehen? Und hier überlegen, warum das nicht geht. Ich brauche das unbedingt. Danke, Technik. Vielleicht lag es auch an mir. Wortbedeutung Versuchung. Ein äußerst verlockender Reiz, der zu einer Handlung verleitet, die verboten, unmoralisch, irrsinnig und oder destruktiv zerstörerisch ist. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das trifft ja jetzt auf Schokolade alles nicht zu. Ne? Also solange an Kakaobohnen an Bäumen wachsen, ist Schokolade für mich Obst. Das ist ja gar keine Frage. Ja? Also das ist jetzt hier sehr, sehr negativ. Ja? Ein äußerst verlockender Reiz, der zu einer Handlung verleitet, die verboten, unmoralisch, irrsinnig oder destruktiv ist oder zerstörerisch ist. Aber so wird es in der Regel verstanden. Und dann gibt es eben noch diese positive Bedeutung der süßen Versuchung. Das ist aber nur ein kleines Bedeutungsfeld, die dieses Wort abdeckt. Aber Schokolade trifft das jetzt nicht so. Aber wir können natürlich in allem anderen versucht werden. Wir können versucht werden, nicht die Wahrheit zu sagen, also zu lügen. Wir können versucht werden, etwas mitzunehmen, was uns nicht gehört. Etwas anzueignen, was uns nicht gehört. Wir können versucht werden, Bücher zu frisieren, damit wir besser darstellen. Wir können versuchen zu schummeln, damit wir eine bessere Note bekommen. Wir können versucht sein zu fluchen. Wir können sexuell entgleisen. Wir können versucht sein, zu viel zu trinken. Eigentlich gibt es nichts, worin der Mensch nicht versucht werden kann. Und meistens, Dankeschön, alles klar. Ist jetzt an? Ja. Und meistens ist es so, dass das Problem in der Übertreibung liegt. Und da merken wir ja auch, zu viel Schokolade ist nicht gut. Wenn es übertrieben wird, dann ist es schlimm. Wir Christen kennen eigentlich Versuchung. Wir beten das im Gebet des Herrn. Versuchung ist scheinbar so ein wichtiges Thema, dass das Thema Versuchung ins Vaterunser eingeschlossen wurde. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Da gibt es dann immer die spannende Diskussion, führt Gott überhaupt in Versuchung? Jakobus sagt eigentlich nicht, aber Gott lässt es zu, dass wir in Versuchung geraten. Wer versucht uns? Die Bibel kennt und benennt den, der der Versucher schlechthin ist. Sie nennt ihn den Gegenspieler Gottes. Die Bibel nennt ihn Satan, den Diabolos, den Durcheinanderbringer. Er ist die Ursache der Sünde, die laut der Bibel das menschliche Denken beherrscht und uns immer wieder in die unterschiedlichsten Arten von Versuchung führt. Und Versuchung ist eigentlich was völlig Normales im Leben von Menschen. Selbst Jesus Christus, unser Herr, dem wir nachfolgen, wurde versucht. Er kriegt super Angebote, Weltreiche, Gesundheitsschutz und er muss sich immer entscheiden, gibt er der Versuchung nach oder lässt er es sein. Und deswegen ist nicht die Frage, wie kann man Versuchung verhindern, da kann man gar nicht verhindern, sondern die Frage ist, wie gehen wir mit Versuchung um? Wie handeln wir Versuchung? Wie managen wir Versuchung? Wie wehren wir Versuchung ab? Wie vermeiden wir, dass wir Versuchung erliegen? Wie gehst du im Leben mit den verschiedenen Versuchungen deines Lebens um? Wie machst du das? Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht? Oder hast du aufgehört, darüber nachzudenken, weil du denkst, boah, ich kann nicht mehr, ich gebe lieber nach, habe ich nicht so viel Stress? Oder schaffst du es immer wieder neu, der Versuchung zu widerstehen? Erliegst du manchmal der Versuchung? Das sind ja Fragen, die wir uns stellen müssen. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie Josef vor circa 3700 Jahren mit Versuchung umgegangen ist. Zunächst mal so ein bisschen was zur Rahmenhandlung. Wer war Josef, hier stehen die wichtigsten Fakten, ich erzähle die nochmal. Josef war das älteste Kind von Rahel und Rahel war die zweite Frau von Jakob. Und da merken wir schon, einer der Erzväter Israels, der Gott Abrahams, Isaak und Jakob und dessen Sohn war Josef. Und die Familienverhältnisse, in denen er aufwuchs, die waren für unsere heutige Zeit total schräg. Sein Vater Jakob heiratete zwei Frauen. Und für die musste er hart arbeiten. Sein Schwiegervater war so ein gerissener Fuchs, das war sein Onkel. Der hatte zwei Töchter. Eine hatte sehr gute Heiratschancen, nämlich die Rahel, die sah wohl auch unheimlich gut aus. Und eine, die hatte ganz schlechte Marktchancen, das war die Lea. Und der Jakob wollte die Rahel heiraten und der Onkel gesagt, du, kein Problem, dann arbeite mal hier 7 Jahre für die, danach darfst du die heiraten. Das hat er gemacht und dann hat der Onkel ihm nachts Lea ins Bett gelegt. Ja, und da war ja auch dunkel, da hatte man kein Licht und kein Handy, wo man mal eben leuchten kann. Und zack, war der plötzlich mit Lea verheiratet, völlig fertig. Ja, jetzt war das aber in der Zeit möglich, mehrere Frauen zu haben, völlig verrückt. Und dann hat der Onkel gesagt, okay, kein Problem, die kannst die Rahel auch noch haben, musst du nochmal 7 Jahre arbeiten. Hat er dann auch gemacht, hat die Rahel dann aber sofort bekommen. Und Rahel war die Lieblingsfrau und die gebar dem Jakob 2 Söhne und der Erstgeborene war Josef. Und dann hatte der noch eben die Lea, mit denen hat er 6 Kinder gehabt und dann hat er noch Sklavin gehabt, mit denen hat er 4 Kinder gehabt. Also völlig strange, ja, sodass die insgesamt 12 Söhne waren. Und dann merken wir schon, die 12 Söhne, ja, von Jakob, die 12 Stämme Israel, klingelt was. Ja, Josef war also einer der Stammväter des Volkes Israels, beziehungsweise später dann seine beiden Söhne. Und Josef wuchs also in dieser Patchwork-Familie, kann man fast sagen, auf und war jetzt der erklärte Lieblingssohn. Das ist auch wieder sowas Verrücktes, ja. Der wurde knallhart vor seinen Geschwistern bevorzugt. Und der Vater drückte das auch aus. Er schenkte ihnen einmal die angesagtesten und trendigsten Klamotten, die damals in waren. Einen super coolen Mantel. Und damit rief der rum und alle anderen seinen Geschwister dachten, super, und ich? Ja. Und da merkt man schon so, ja, das kennt man ja auch, so Rivalität unter Geschwistern. Ne, dieser Halbbruder da, die fingen an, ihn zu hassen, steht in der Bibel. Sie fingen an, ihn zu hassen. Und hatte der auch noch so eine prophetische Begabung, der Josef? Der konnte nämlich prophetisch träumen. Und er träumte mehrere Träume, dass er seinen Brüdern sozusagen vorgesetzt ist, herausgehoben ist. Und das Verrückte war, da war er auch ein bisschen doof, der behielt das nicht für sich. Nein, der erzählte das auch noch seinen Brüdern. Ja, nach dem Motto, ich bin hier der Beste von allen. Und das ging so weit, dass selbst sein Vater Jakob sagte, sag mal, geht's noch? Ja, und die Brüder, die fingen an, ihn zu hassen, wirklich zu hassen. Und eifersüchtig waren sie. Ja, auf das, was, wie er quasi einen Vorteil hatte als Geschwisterkind. Und als die Gelegenheit kam, das waren Schafzüchter und Schafhirten und Josef besuchte seine Brüder auf dem Feld, da beschlossen 9 seiner Brüder, ihn umzubringen. Da haben gesagt, der muss weg. Sollen wir sich überlegen, was da los war. Nur der älteste Ruben, der sagte, das können wir nicht machen. Wir können nicht unseren Bruder umbringen, auch wenn wir den alle nicht mögen. Und dann haben sie sich geeinigt, sie schmeißen ihn erstmal in den Brunnen, in eine Zisterne. Und als der Ruben nicht da war und zufällig eine Karawane vorbeikam, spielt im alten Orient, verkauften die 9 Brüder Josef als Sklaven an diese Karawane. Und diese Karawane zog weiter nach Ägypten und Josef wurde dort auf dem Sklavenmarkt verkauft. Und dem Vater erzählte man, ja, mit diesem super Mantel, den man noch vorher in Blut tauchte, dein Sohn, dein Lieblingssohn, ist von einem wilden Tier gerissen worden und tot. Das ist so die Handlung der ersten Jahre. Dann kommt er auf dem Sklavenmarkt und hier steigen wir gleich in unsere Geschichte ein. Ich möchte aber kurz noch erzählen, wie es dann überhaupt weiterging. Das ganze Leben von Josef hatte Höhen und Tiefen. Es gab immer wieder Situationen, wo quasi er alles, was kam, aus Gottes Hand nehmen musste. Aber er erfuhr auch in allen Lebenslagen Gott. Gott hatte mit Josef, kann man sagen, einen ganz speziellen heilsgeschichtlichen Plan. Und schlussendlich, am Ende seines Lebens, wurde Josef der Vizekönig oder der zweite Pharao von Ägypten. Er war reich, er war berühmt, er war verheiratet, er hatte Kinder. Er konnte seine Ursprungsfamilie vor einer sehr schweren Hungersnot retten, konnte sich dann später mit seinen Brüdern versöhnen und hat sogar noch seinen alten Vater, der dachte, er wäre tot, wieder getroffen und die ganze Familie ist dann nach Ägypten übergesiedelt und deswegen waren die Israeliten auch hinter in Ägypten und mussten ausziehen 400 Jahre später. Das ist eine ganz verrückte Story und wenn ihr noch keine Urlaubslektüre habt, lest mal 1. Mose 37 bis 50. Da ist die Geschichte von Josef, 1. Mose 37 bis 50. Und einige Bibelausleger sagen, das, was Josef da erlebte, ist eigentlich eine Vorschattung, also eine Vorspiegelung auf das, was Jesus Christus erlebt. Erniedrigt, erhöht, Retter. Also, wenn ihr auf erbauliche ältere Literatur aus der brüdergemeindlichen Szene steht, dann empfehle ich euch dieses Buch, Führung oder Schicksal, das Leben Josefs von Josef Kausemann, so heißt der Autor. Also wenn ihr mal was Älteres, Erbauliches lesen wollt, aus der Reihe Zeitlos lesenswert, da steht diese Geschichte von Josef nochmal anders aufbereitet drin. Wir greifen heute Morgen also eine Situation aus diesem Leben heraus, wo es um Versuchung geht und wo Josef noch total jung war. Also vielleicht war er so 18 bis 20, vielleicht 20 Jahre alt, so ganz genau wissen wir es nicht. Aber die Geschichte mit ihm beginnt, als er 17 war und dann hat er die Träume, dann verkaufen ihn seine Brüder. Lass ihn so 20 Jahre alt gewesen sein. Und diese Geschichte lesen wir jetzt mal. 1. Mose 39, Vers 1 bis 21. Ich lese mal vor. Josef war von den ismaelitischen Kaufleuten nach Ägypten gebracht worden. Ein Mann namens Potiphar, ein Hofbeamter des Pharaos, der Befehlshaber der königlichen Leibwache, kaufte ihn den Ismaelitern ab. Josef wurde in seinem Haus beschäftigt, Gott aber half ihm, sodass ihm alles glückte, was er tat. Weil der Ägypter sah, dass Gott Josef beistand und ihm alles gelingen ließ, fand Josef seine Gunst. Er machte ihn zu einem persönlichen Diener, übergab ihm sogar die Aufsicht über sein Hauswesen und vertraute ihm die Verwaltung seines ganzen Besitzes. Von diesem Zeitpunkt an lag der Segen Gottes auf Potiphar. So Josef zuliebe ließ Gott im Haus und auf den Feldern alles gedeihen. Sein Herr überließ Josef alles und kümmerte sich zu Hause um nichts mehr, außer um sein eigenes Essen. Josef war ein ausnehmend schöner Mann. So kam es, dass Potiphas Frau ein Auge auf ihn warf. Eines Tages forderte sie ihn auf: Komm mit mir ins Bett. Josef wies sie ab. Mein Herr hat mir seinen ganzen Besitz anvertraut und kümmert sich selbst um nichts mehr in seinem Haus. Er gilt hier nicht mehr als ich. Nichts hat er mir vorenthalten, außer dich, seine Frau. Wie könnte ich da ein so großes Unrecht begehen und mich gegen Gott versündigen? Tag für Tag redete sie auf Josef ein, aber er gab ihr nicht nach. Einmal hatte Josef im Haus zu tun. Niemand von der Dienerschaft war gerade in der Nähe. Da hielt sie ihn an seinem Gewand fest und sagte: Komm jetzt mit ins Bett. Er riss sich los und lief hinaus, das Gewand blieb in seiner Hand zurück. Als sie merkte, dass Josef fort war und sie sein Gewand in der Hand hielt, rief sie die Dienerschaft herbei und sagte: Seht euch das an! Mein Mann hat uns diesen Hebräer ins Haus gebracht, der nun seinen Mutwillen mit mir treibt. Er drang bei mir ein und wollte mit mir ins Bett. Da habe ich laut geschrien. Und als er mich schreien hörte, ließ er sein Gewand neben mir liegen und rannte davon. Sie legte Josefs Gewand neben sich und wartete, bis ihr Mann nach Hause kam. Auch zu ihm sagte sie: Dein hebräischer Knecht, den du ins Haus gebracht hast, der drang bei mir ein und wollte ein Spiel mit mir treiben. Und als ich laut zu schreien anfing, ließ er sein Gewand neben mir liegen und rannte davon. Als Potiphar das hörte, packte ihn der Zorn. Er ließ Josef festnehmen und in das königliche Gefängnis bringen. Was eine abgefahrene Story. Und ich weiß nicht, wie ihr euch Potiphar vorstellt. Der wird ja in einem Bibelfilm von dem Oscar-Gewinner Ben Kingsley gespielt. Und wenn Ben Kingsley wütend guckt, dann möchtest du den Fernseher ausmachen, weil du Angst hast, er springt gleich durch. Josef war super erfolgreich. Gucken wir uns die Versuchung zunächst mal an und gehen wir sofort zum Kern der Geschichte. Josef war super erfolgreich. Er war zwar noch ein Sklave, aber in 0,nix wurde er zum Geschäftsführer. Ja, eines der höchsten Beamten Ägyptens, der die königliche Leibwache unter sich hatte und dem wahrscheinlich auch das Gefängnis unterstand. Kennt ihr den Spruch, Macht macht erotisch? Macht macht erotisch? Und vielleicht war es die Macht, die Potiphas Frau an Josef interessierte. Vielleicht war es aber auch seine ausgenommene Schönheit, die ja extra in der Bibel betont wird. Josef war ein smarter Typ. Josef war sexy. Der sah einfach gut aus. Und jetzt macht sie ihm ein unmoralisches Angebot. Potiphas Frau war hier nicht irgendwer, es war die Hausherrin. Und die Hausherrin in Ägypten hatte eine herausragende Stellung. Die hatte das Sagen. Sie war im Grunde genommen so etwas wie Josefs Chefin. Sie will jetzt mit ihm schlafen. Was für eine Versuchung für Josef. Ich meine, wir müssen uns das mal vorstellen. Die Frau vom Chef baggert ganz offensiv ihren Mitarbeiter an. Sie war die Hausherrin. Sie ordnet Sex an. Ja, da muss man sich doch als Mann auch mal hochschlafen dürfen. Oder nicht? Das Angebot von ihr ist eindeutig und unmissverständlich. Mensch, Josef war Single. Bei dem hatten sich garantiert genug Hormone aufgestaut zu diesem Zeitpunkt. Und hat er sich das nicht wahrlich verdient, nach dem Mist, der ihm widerfahren ist? War jetzt nicht mal auch eine Belohnung angesagt, nachdem seine Brüder ihn so fertig gemacht haben? Und das Angebot kommt nicht einmal, es kommt nicht zweimal, sondern es ist ein Abo. Jeden Tag ordnet seine Chefin ihm Sex an. Beim ersten Mal kann man vielleicht noch hart bleiben. Aber beim fünften Mal? Kann man dann noch widerstehen? Wo ist das Risiko? Bekommt doch auch keiner mit. Ist doch auch keiner da. Das ist die Versuchung, die ihm jetzt hier begegnet. Man kann auch fragen, warum war Josef denn für die Frau von Potiphar eine Versuchung? Ja, das war ja auch beides, ne? Josef erlebte die Frau als Versuchung, aber die Frau erlebte auch den Mann als Versuchung. War es sein schöner und attraktiver männlicher Buddy, den sie sich vielleicht zu lange angeguckt hat? Soweit ich weiß, lief man ja auch in Ägypten immer so mit nacktem Oberkörper rum. Ja, schön Bizeps, alles astrein, Sixpack. Ja, super, zu lange drauf geguckt. Oder hatte sie Langeweile? Langeweile ist auf jeden Fall eine Situation, in der Versuchung gnadenlos zuschlagen kann. Wir haben letzte Woche über David geredet. Ne? David, der lässt mal das Kriegssein sein und rennt dann so auf dem Dach rum und sieht Bathseba. Und denkt sich, wow, Versuchung. Vielleicht war es aber auch eine sexuelle Not, dass die Frau wirklich eine sexuelle Not hatte. Die meisten Ausleger gehen davon aus, dass ihr Mann Eunuch war. Das war ja so in Ägypten üblich, dass man Männer in führenden Positionen, wir machen verrückte Themen heute Morgen, aber ist ja alles Bibel, kastrierte, also zeugungsunfähig machte. Die konnten dann keinen Sex mehr haben. Und trotzdem war es üblich, dass die verheiratet waren. Und jetzt stell dir vor, du bist mit jemandem verheiratet, der nie mit dir schläft. Das ist Horror. Das ist Horror. Und es kann sein, dass diese Frau einfach in sexueller Not war, weil sie niemals Geschlechtsverkehr hatte. Weil ihr Mann ihr den nicht geben konnte. Ich weiß nicht, wie du sexuell funktionierst. Ich weiß es nicht. Die Frage ist ja, wie reagierst du auf sexuelle Versuchung? Das ist ja hier nicht nur eine Story, das kann uns ja heute passieren. Hast du schon mal ein Angebot bekommen? Von einer Frau oder vom Mann, der mit dir schlafen wollte? Wie hast du reagiert? Hast du es abgewehrt? Hast du gekämpft? Hast du angenommen? Hast du vielleicht selbst schon mal ein Angebot gemacht? Ich kann nur für mich sprechen. Ich bin auf jeden Fall sexuell versuchbar. Auf jeden Fall. Zum Glück habe ich noch keinem Angebot nachgegeben. Aber es gibt natürlich auch andere sexuelle Angebote, zum Beispiel im Internet. Und ich weiß, dass Jesus schon das sexuelle Begehren einer Frau oder einem Mann als Ehebruch des Herzens bezeichnet. Dass man innerlich die Ehe bricht. Und deswegen nehme ich sexuelle Versuchungen jeder Art, ob das im Internet ist, Pornografie oder so weiter, oder echte, die nehme ich immer ernst. Das nehme ich nie auf die leichte Schulter. Wenngleich ich auch kein Unschuldsengel bin. Wie reagieren wir auf sexuelle Versuchungen? Ich glaube, ganz entscheidend ist unsere Haltung. Um sexuelle Versuchungen nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, braucht man Grundsätze. Und die braucht man eigentlich für alle Arten von Versuchungen. Egal welche Versuchung kommt, wir brauchen Grundsätze. Wir brauchen eine Haltung. Und die hatte Josef. Für ihn war klar, dass er das Angebot rigoros ablehnen muss. Das war für ihn auf seiner Festplatte gespeichert. Wenn eine sexuelle Versuchung kommt, ablehnen. Das hatte er für sich vorher so entschieden. Und er begründet das im Grunde genommen dreifach. Er sagt erstmal, ich kann doch nicht das Vertrauen meines Chefs missbrauchen. Das kann ich doch nicht machen. Der hat mir alles anvertraut. Der hat so ein Vorschussvertrauen in mich gesetzt. Ich kann ihn nicht hintergehen. Das ist seine erste Begründung. Die zweite Begründung ist, du bist doch die Frau von Potiphar. Ich kann doch nicht in deine Ehe einbrechen. Das gehört sich nicht. Das mache ich nicht. Und die dritte Begründung ist ganz interessant. Ich kann doch nicht gegen Gottes Willen verstoßen. Ich kann mich doch nicht an dich versündigen. Also es ist sozusagen eine dreifache Firewall. Das erste ist so etwas wie Sitte und Moral. Und die gab es ja in Ägypten. Ja, Sitte und Moral. Und das bedeutete, Vertrauensvorschuss nutze ich nicht aus. Das war offensichtlich allgemein anerkannt. Das gehörte sich nicht. Eine Tugend vielleicht auch. Und das zweite war, du bist verheiratet. Du bist die Frau eines anderen. Und auch in der ägyptischen Kultur gehörte es sich nicht, die Ehe zu brechen. Und das dritte war dann, ich gehorche Gott. Und jetzt kann man sich fragen, woher wusste denn der, dass Gott das nicht wollte? Es gab ja noch gar keine 10 Gebote zu dem Zeitpunkt. Es gab ja auch noch nicht das Neue Testament, wo irgendwas vom Ehebruch des Herzens steht. Gab es ja alles noch gar nicht. Soweit ich weiß, sind davor, so über Ehebruch steht gar nicht so viel. Ist ja noch ganz am Anfang der Bibel. Interessant, ne? Josef hatte also eine Antenne dafür, was Gott, der Schöpfer, wollte. Wie Gott, der Schöpfer, sich Ehe und Sexualität gedacht hat. Dafür hatte er eine natürliche Antenne und das entsprach seiner Grundüberzeugung. Und das Blöde ist jetzt, dass dieses Widerstehen der Versuchung, man liest das ja und denkt, wird das schaffen? Und man denkt sich, ja, er hat es geschafft. Ja, also ich weiß nicht, ob ich das geschafft hätte. Hättest du das geschafft in so einer Situation? Aber er hat es geschafft und man feiert mit ihm und denkt, ja, er hat es geschafft. Und dann kommt diese Intrigante oder was, weiß ich auch nicht, diese perfide Lüge der Frau. Ja, und die macht da eine Szene. Ne? Und die Belohnung für seinen Widerstand ist ägyptischer Knast. Super. Ja, so kann es manchmal sein. So kann es manchmal sein. Übrigens, die Ausleger meinen, der Potiphar hat seiner Frau nicht ganz geglaubt, weil normalerweise in so einem Fall Kopf ab, ja, oder Kastration, dann Kopf ab oder Gefängnis. Und der Potiphar hat, sag mal, relativ milde reagiert. Er hat ihn nur ins Gefängnis schmeißen lassen und wahrscheinlich war auch Potiphar der Chef des Gefängnisses als Wächter der königlichen Leibgarde. Also er war nicht so ganz sicher und trotzdem war das für Josef in dem Moment erstmal egal. Er saß im Knast. Das war der Lohn für sein Widerstehen. Und tatsächlich, Geschwister, es ist so, es kann echte Nachteile haben, Gott zu gehorchen. Es kann echte Nachteile zu haben, ehrlich zu sein. Es kann finanzielle Nachteile haben. Es kann das eigene Leben kosten. Es kann die Ehre kosten, zumindest gegenüber anderen. Seinem Standpunkt treu zu sein, Rückgrat zu zeigen, zu widerstehen, das ist oft nicht von Vorteil. Und dann geht es darum, Gott mehr zu gehorchen als den Menschen oder sich selber, der Verlockung. Und Josef erlebte jetzt in einem ägyptischen Knast, was es bedeuten kann, Gott treu zu sein. Folgenden Spruch finde ich gut. Du kannst deinen Mantel und deine Stellung verlieren. Aber verliere nie deinen Charakter. Du kannst deinen Mantel und deine Stellung verlieren. Das war so bei Josef. Aber verliere nie deinen Charakter. Josef ist sich selbst treu geblieben. Auch im Knast. Er wusste innerlich, er hat das Richtige getan. Er hat Charakter gezeigt, auch im Knast. Ich wurde so ein bisschen an Bonhoeffer erinnert, ja? Der im Knast sitzt und dann dieses Gedicht schreibt, wer bin ich? Und dann kurz vor Kriegsende hingerichtet wird. Boah, ja, der hat auch der Versuchung nicht widerstanden, dem NS-Regime auf den Leim zu gehen. Das kostet dich manchmal das Leben. Der Versuchung zu widerstehen ist wichtig, weil Sünde so viel kaputt macht. Sünde macht so viel kaputt. Wir kennen ja den Sündenfall. Was hat das alles kaputt gemacht? Wir haben noch die Geschichte von David und Bathseba im Ohr. Was hat das kaputt gemacht? Über Generationen. Menschliche Beziehungen gehen kaputt, aber auch unser Zeugnis als Christen geht kaputt. Und trotzdem kann uns Widerstand Nachteile bringen. Ich will an dieser Stelle mal Josef Kausemann hier zitieren, ein bisschen länger, der schreibt Folgendes zu dieser Geschichte. Die Spannung solcher himmelschreienden Ungerechtigkeiten löse sich erst, wenn wir in allem die Zulassung Gottes sehen. Es geht auch in unserem Leben um die Bewährung des Glaubens. Immer geht es zunächst um die Entschiedenheit. Bin ich bereit, wenn es sich um die Ehre des Herrn und um die Reinheit des Gewissens handelt, lieber alles zu verlieren, als der Welt und ihrer Lust zum Opfer zu fallen? Und dann schreibt er, eigene Kraft reicht nie aus. In ihr werden wir immer unterliegen. Darum wollen wir von Josef Gottesfurcht lernen und uns in der starken Hand des Herrn bergen. Nur bei ihm sind wir sicher und nur in seiner Kraft vermögen wir uns, im entscheidenden Augenblick loszureißen. Unser Verhalten ist stets auch Zeugnis. Stellen wir uns mal vor, Josef hätte hier der Versuchung nachgegeben. Was wäre dann alles kaputt gegangen? Gott hätte wahrscheinlich nochmal neu anfangen müssen mit seinem heilsgeschichtlichen Plan. Sünde, in diesem Fall Ehebruch, kann so viel kaputt machen. Und Sünde ist niemals, niemals auf die leichte Schulter zu nehmen. Und das wissen wir seit dem Sündenfall. Und doch vergesse ich es andauernd. Und sage mir, ach, wird schon nicht so schlimm sein. Sünde ist immer schlimm. Was können wir heute von dieser Geschichte uns merken? Was können wir generell für die Art von Versuchung übertragen? Oft wird Christen ja unterstellt, ha, jetzt seid ihr wieder bei eurem Lieblingsthema, Sex. Ja, was man alles nicht darf und wie schlimm Sex ist, das ist Quatsch. Ja, Sexualität ist geil, im wahrsten Sinne des Wortes. Sexualität ist eine Erfindung des Schöpfers. Gott hat Sexualität erfunden. Gott hat Erotik, Verlangen, Begehren, Spaß im Bett erfunden. Und er weiß, wie das funktioniert. Aber er hat auch einen Rahmen gegeben, in dem das stattfinden soll. Die Bibel nennt das Ehe. Und weil wir wissen, was es für schwere Folgen haben kann, diesen Rahmen zu sprengen, deswegen regen Christen manchmal ganz deutlich über Sexualität. Aber das, was ich jetzt sage und an dieser Geschichte illustriert wird, kann man auch auf andere Arten von Versuchungen übertragen. Wir können von Josef und von dieser Geschichte 5 Dinge über Versuchung lernen. Das erste ist, Versuchung kann uns jederzeit überfallen. Jederzeit. Und wenn du stehst, dann siehe zu, dass du nicht fällst, sagt Paulus in 1. Korinther 10. Wer zusieht, wer steht, siehe zu, dass er nicht falle. Wir müssen einfach damit rechnen. Und vielleicht auch dann, wenn wir besonders erfolgreich sind oder wenn wir Besonderes geleistet haben und danach total kaputt sind, dann kann die Versuchung zuschlagen. Das zweite ist, vermeide zu lange Langeweile. Zu lange Langeweile kann die Versuchung sozusagen hinterm Busch hervorlocken. Potiphas Frau, David. Das dritte ist ganz wichtig. Unbefriedigte Sexualität fördert Versuchung. Jetzt sind wir bei Sex, ne? Unbefriedigte Sexualität fördert Versuchung. Deswegen sagt Paulus ganz pragmatisch, liebe Verheiratete, habt nicht zu lange Sexpausen, es sei denn, ihr wollt beten. Ja, wirklich, könnt ihr nachlesen, 1. Korinther 7, Vers 5. Da steht das so. Und dann sagt er noch zu den Leuten, die nicht verheiratet sind, auch super pragmatisch, hör mal, wenn du die ganze Zeit vor Verlangen brennst, ja, wenn du eigentlich deine Hormone loswerden willst, dann heirate. Ja, denn das ist besser, als vor Verlangen zu brennen. Ganz pragmatisch, aber immer im gottgegebenen Rahmen. Unbefriedigte Sexualität fördert Versuchen, man kann da was gegen tun. Manchmal gibt es natürlich auch Sachen, wo man nichts dagegen tun kann. Und manchmal muss man an den Stellen kämpfen. Wenn es in der Ehe nicht funktioniert oder als Single, wenn man lange Single ist, eine besondere Herausforderung. Viertens, Flucht ist ein legitimes Mittel vor jeglicher Versuchung. Das ist ja das, was Josef hier macht. Der haut ab. Und das finden wir in der ganzen Bibel wieder. Paulus fordert die Korinther auf, flieht vor der Unzucht. Paulus rät seinem Menti Timotheus und sagt, fliehe den jugendlichen Lüsten. Ja, es ist nicht ganz klar, ob da Sexualität mit gemeint ist, aber kann alles andere, was in Versuchung führt, gemeint sein. Fliehe, fliehen. Fliehen ist ein legitimes Mittel vor jeglicher Versuchung. Und fünftens, kenne Gottes Gebote. Wir müssen auch Gottes Gebote kennen. Micha 6, Vers 8 wäre da so eine Bibelstelle. Wir wissen, was gut ist und was gerecht ist. Josef wusste das, ohne dass es Gebote gab. 5 Tipps. Und ich möchte noch 3 weitere Tipps drauflegen, wie man Versuchungen abwehren kann. Das erste ist, bei andauernder Versuchung, da merke ich, wenn was bei mir ist, ich brauche Reflexion. Ich muss die Vogelperspektive einnehmen und auf meine Situation gucken. Dafür brauche ich mal Ruhe. Ja, und denke, was ist das da eigentlich die ganze Zeit? Da werde ich die ganze Zeit versucht. Was soll das? Wieso ist das so? Was habe ich Langeweile? Habe ich zu viel Erfolg? Ich reflektiere das dann. Und man kann zum Beispiel die 5 Punkte nehmen, die wir bei Josef sehen, und aus der Vogelperspektive auf die eigene Versuchungssituation gucken. Man kann sagen, man muss seinen Kompass neu kalibrieren. Ein weiterer Tipp ist, kommt jetzt nicht der weitere Tipp? Müssen wir Folie machen? Ich sag's schon mal. Als Kinder Gottes ist ja das Interessante, dass der Heilige Geist uns dazu befähigt, zu entscheiden, ob wir der Versuchung erliegen oder nicht. Weil der Heilige Geist verleiht uns ja die Fähigkeit, nicht sündigen zu können. Der bringt uns sozusagen wieder in die Situation vor dem Sündenfall zurück. Wir können entscheiden, ob wir der Sünde auf den Leim gehen oder nicht. Das ist ja eine Fähigkeit des Heiligen Geistes. Wir sind vom Zwang der Sünde befreit. Trotzdem wissen wir schon jetzt noch nicht, wir unterliegen hier manchmal. Aber wir können im Grunde genommen vor jeder Versuchung überlegen. Ich habe mal so ein interessantes Bild gehabt, da hat ein Prediger über Versuchung geredet. Der hat gesagt, na, das ist eigentlich so, du sitzt im Kreis, ne, und Kreis ist um dich herumgezogen und einer schmeißt die ganze Zeit, er hat Steine genannt, aber ich nehme jetzt mal Bonbons in den Kreis. Und du sitzt dann da. Und du kannst jetzt überlegen, esse ich das Bonbon oder schmeiße ich es wieder zurück? Das sind ja die beiden Möglichkeiten. Oder haue ich drauf, aber ist blöd. Ja, also zurückschmeißen. Ja, und das können wir. Wir können entscheiden. Und das Dritte ist, lebe deshalb aus der Kraft des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist hilft uns, Sünde zu besiegen oder der Versuchung zu widerstehen. Und in Galater 5, Vers 22 schreibt Paulus von den Früchten des Geistes und eine Frucht ist Selbstbeherrschung. Sich selbst zu beherrschen. Ha, das würde ich gerne können. Mehr, manchmal gelingt mir das gut, aber sich selbst zu beherrschen, sein Inneres zu beherrschen. Und diese Frucht will der Heilige Geist in Christen wachsen lassen. Er will, dass wir besser werden. Dass wir Jahr für Jahr mehr Selbstbeherrschung tragen. Wie so ein Baum, der immer größer wird und immer mehr Früchte wächst. Und du könntest diese Tipps jetzt auf jede Art von Versuchung übertragen. Zum Beispiel auf den Schokoladentrick. Wo ist die eigentlich, die Schokolade? Schon alle? Oder was? Ja? Genau. Man kann ja jetzt überlegen, kann man das irgendwie auf Schokoladenkonsum anwenden? Esse ich Schokolade immer dann, wenn mir langweilig ist? Oder wenn ich sehr erfolgreich will, weil ich mich belohnen will? Ab wann wird Schokolade essen zur Sünde? Wann sollte ich fliehen oder ein Schloss vor den Kühlschrank packen? Muss es immer die ganze Tafel sein? Muss man nicht, wenn man Schokolade isst, eigentlich Transferschokolade essen? Müsste man. Muss ich noch lernen. Blöderweise macht Milka das nicht. Müsste ich vielleicht die Marke wechseln. Ich möchte noch einen Punkt zum Schluss bringen. Was ist denn jetzt, wenn wir nun doch der Versuchung erliegen? Was ist denn dann? Vielleicht bist du gar nicht so stark wie Josef. Vielleicht bist du gar keine heldenhafte Josephine. Ich bin es jedenfalls nicht. Und dann muss man sich ja fragen, ob so ein Beispiel wie Josef uns nicht eher entmutigt. Der hat es geschafft, voll der Held, schillernde Farben. Und ich schaffe es andauernd nicht. Nein, unsere Predigtreihe beispielsweise. Ja, und dann kommt dieses Schild mit den beiden englischen Wörtern, Wisdom and Perfectionism, also Weisheit und Perfektionismus. Ja, es geht für uns Christen nicht darum, perfekt zu sein. Das ist auch nicht der Anspruch dieser Predigt. Es geht für uns darum, weise zu handeln. Beispielsweise Josef. Josef hat weise gehandelt und kann ein Vorbild für uns sein, wie man Versuchung managen kann. Das soll uns nicht entmutigen, es soll uns ermutigen. Und gerade dann, wenn wir der Versuchung erlegen sind, dann können wir uns so ein Vorbild, so ein Held wie Josef nehmen und sagen, ah, guck mal, so geht das nochmal. Deswegen hat Gott diese Story in sein Buch des Lebens geschrieben, damit wir die Erfahrung abgreifen können, die Josef gemacht hat. Josef als Vorbild, beispielsweise. Und trotzdem ist es immer wieder gut zu hören, dass Gott treu ist, auch wenn wir untreu sind. Und es ist auch gut, so einen Bibelvers zu lesen, wo der Hebräerbriefschreiber über Jesus schreibt und schreibt, lasst uns festhalten an der Hoffnung, zu der wir uns bekennen. Wir haben doch einen überragenden obersten Priester, Jesus, den Sohn Gottes. Dieser oberste Priester ist nicht einer, der kein Mitgefühl mit unseren Schwächen haben könnte. Er wurde ja genau wie wir auf die Probe gestellt oder versucht, aber er blieb ohne Sünde, zum Glück. Und darum wollen wir mit Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort werden wir, wenn wir Hilfe brauchen, stets Liebe und Erbarmen finden. So ist es. Amen. Lerne diesen Jesus heute Morgen neu kennen. Jesus Christus, der oberste hohe Priester, der möchte mit dir dein Leben gestalten. Er möchte dich retten aus allen Versuchungen und auch aus den Verstrickungen der Sünde. Du kannst diesen Jesus heute Morgen kennenlernen oder wieder neu kennenlernen. Und du kannst, wie in der Geschichte von Josef, sehen, der versucht wurde, der widerstand und dann seine ganze Familie rettete. Wie Jesus das mit uns, der ganzen Menschheit, gemacht hat. Er ist versucht worden, er hat widerstanden, er hat das Reich Gottes anbrechen lassen und er rettete die ganze Welt. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.